Helmut Seitz, streng geheim. Mal ganz unter uns und grad rausgefragt. Könnt ihr gusseisern still sein und schweigen? Nicht, dass ihr es jemandem weitersagt. Ich will euch nämlich was zeigen. Ich verrate euch was, das wisst ihr noch nicht. Nur, jeder von euch muss versprechen, dass er niemals mit anderen darüber spricht. Dies Ehrenwort dürft ihr nicht brechen. Die Sache ist nämlich ganz strengstens geheim. Das darf außer euch niemand wissen. Drum muss es auch wirklich unter uns bleiben. Sonst wäre ich schön aufgeschmissen. Also, pst. Ihr haltet ganz sicher den Mund? Na schön, dann kann ich's ja wagen. Und will euch als erstes zunächst mal den Grund, warum's so geheim ist, gleich sagen. Passt auf und hört zu. Die Sache ist so. Da war mal... Wenn ich nur wüsste, ob ihr wirklich nicht plaudert, dann wäre ich froh, weil ich's eigentlich loswerden müsste. Drum nochmal, das alles, drei Finger aufs Herz, muss völlig unter uns bleiben. Das meine ich ganz ernst und ich sag's nicht im Scherz. Ihr müsstet mir das unterschreiben. Also gut, jetzt geht's los. Spitzt die Ohren, hört zu. Da war mal... Wie soll ich's erzählen? Ach was, ich lasse euch mit sowas in Ruhe, dann kann kein Geheimnis euch quälen. Und ich? Na, ich schaff's schon. Ich trag es allein, da mach ich mir gar keine Sorgen. Ihr seht's ja, ich kann sehr verschwiegen sein. Nicht nur heute, sondern auch morgen. Erzbergers Tod. Es war ein Mord in idyllischer Umgebung. Matthias Erzberger machte mit Frau und Tochter Urlaub in Bad Griesbach, einem kleinen Kurort im Schwarzwald am Fuß des Kniebis. Am 26. August besuchte der gläubige Katholik zunächst wie jeden Morgen die Messe, um dann mit einem befreundeten Reichstagsabgeordneten zu einem Spaziergang auf der Kniebisstraße aufzubrechen. Als die beiden Politiker wegen des schlechten Wetters schon umkehren wollten, stellten sich ihnen zwei junge Männer in den Weg. Sie zogen ihre Revolver und schossen zweimal aus nächster Nähe auf Erzberger. Den Getroffenen riss es den Abhang neben der Straße hinunter. Dabei gaben die Attentäter 6 weitere Schüsse auf ihn ab. Die letzten 3 direkt über den Sterbenden gebeugt. Er sollte nur ja nicht überleben. Nachdem sie so ganze Arbeit geleistet hatten, flüchteten die Mörder. Der verletzte Freund Erzbergers konnte sie nicht daran hindern. Als er sich später in den Ort zurückschleppte, traf er auf eine Hamburger Urlauberin, die seinem gestammelten Bericht über das Geschehene die lakonische Frage entgegenhielt: »Wie konnten Sie nur mit Erzberger spazieren gehen?« Die Dame aus Hamburg brachte es auf den Punkt. Wer zu Erzberger hielt in dieser Zeit und auch seine Gesellschaft in einsamen Gegenden nicht scheute, begab sich sehenden Auges in Gefahr. Denn dass der kleine, rundliche Mann mit dem Zwicker eine wandelnde Zielscheibe war, wusste damals jeder in Deutschland. Und er selbst wusste es natürlich am besten. Im Januar 1920 hatte er einen ersten Anschlag auf sein Leben knapp überstanden. Und in den Urlaub im Schwarzwald fuhr er mit der dringenden polizeilichen Warnung vor einem neuerlichen Attentat. Max Frisch, du sollst dir kein Bildnis machen. Es ist bemerkenswert, dass wir gerade von dem Menschen, den wir lieben, am mindesten aussagen können, wie er sei. Wir lieben ihn einfach. Eben darin besteht ja die Liebe. Das Wunderbare an der Liebe, dass sie uns in der Schwebe des Lebendigen hält, in der Bereitschaft, einem Menschen zu folgen, in allen seinen möglichen Entfaltungen. Wir wissen, dass jeder Mensch, wenn man ihn liebt, sich wie verwandelt fühlt, wie entfaltet, und dass auch dem Liebenden sich alles entfaltet, das Nächste, das lange Bekannte. Vieles sieht er wie zum ersten Male. Die Liebe befreit es aus jeglichem Bildnis. Das ist das Erregende, das Abenteuerliche, das eigentlich Spannende, dass wir mit den Menschen, die wir lieben, nicht fertig werden, weil wir sie lieben, solange wir sie lieben. Man höre bloß die Dichter, wenn sie lieben. Sie tappen nach Vergleichen, als wären sie betrunken. Sie greifen nach allen Dingen im All, nach Blumen und Tieren, nach Wolken, nach Sternen und Meeren. Warum? So wie das All, wie Gottes unerschöpfliche Geräumigkeit schrankenlos, alles Möglichen voll, aller Geheimnisse voll, unfassbar ist der Mensch, den man liebt. Nur die Liebe erträgt ihn so. Der propre Ganter. Es war einmal, und sehr lang ist es noch gar nicht her, ein wunderschöner Ganter. Er war groß und stark, glatt und sauber und beschäftigte sich vorwiegend damit, für seine Frau und die Kinder zu singen. »Was für ein proprer Ganter«, bemerkte jemand, der ihn singend im Hof auf- und abstolzieren sah. Das hörte eine alte Henne, und sie erzählte es abends auf der Hühnerstange ihrem Gemahl.
»Von Propagander war da die Rede«, zischelte sie.
»Ich habe dem Burschen nie getraut«, versetzte der Hahn. Und tags darauf ging er im Hof umher und sagte jedem, der es hören wollte, der schöne Ganter sei ein höchst gefährlicher Vogel, aller Wahrscheinlichkeit nach ein Habicht im Gänserichgewand. Eine kleine braune Henne erinnerte sich, dass sie einmal von Weitem beobachtet hatte, wie der Ganter im Walde mit einigen Habichten sprach. »Die führten irgendwas im Schilde«, versicherte sie. Eine Ente berichtete, der Ganter habe einmal zu ihr gesagt, er glaube an gar nichts. »Und er hat auch gesagt, dass er Fahnen hasst«, fügte die Ente hinzu. Ein Perlhuhn entsann sich, einmal gesehen zu haben, wie jemand, der dem Ganter auffallend ähnelte, etwas warf, was einer Bombe auffallend ähnelte. Schließlich bewaffneten sich alle mit Stöcken und Steinen und zogen vor des Ganters Haus. Er stolzierte gerade im Vorgarten auf und ab und sang für Weib und Kinder. »Da ist er«, schrien alle. »Habichtfreund, Atheist, Fahnenhasser, Bombenwerfer!« Damit fielen sie über ihn her und jagten ihn aus dem Lande. Moral? Jeder, den du und deine Frau für einen Landesverräter halten, ist selbstverständlich auch einer.